Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
China hatte nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 viele Landesteile weitgehend abgeriegelt, um die Ausbreitung einzudämmen. Auch das öffentliche Leben war in großen Teilen lahmgelegt. Chinas Wirtschaft belastet. Jetzt gibt es den berühmten Silberstreif. Marktführer Volkswagen verkauft wieder mehr Autos im Reich der Mitte. Generell kehre das Leben in den großen Städten wieder langsam zur Normalität zurück, sagt ein VW-Manager. Vielerorts hielten sich Infizierte und Geheilte mittlerweile die Waage. Ob das schon die Zeit ist, für Peking an alte sportliche Ambitionen anzuschließen? Des Kaisers neue Spiele. Fußball als Schaufenster für Chinas Expansion. Ein Feature von Ronny Blaschke.
In diesen Wochen hätte in China die neue Fußballsaison anlaufen sollen. Auch im weitläufigen Shanghai Stadium hätten die rot gekleideten Ultras des Vereins SIPG wieder ihre Lieder gesungen. Rhythmischer Applaus, riesige Fahnen, aufwendige Choreografien. So wie bei jedem Heimspiel in den vergangenen Jahren. Doch der Fußball macht Pause. In China wird der Alltag seit Dezember durch das Coronavirus bestimmt. Mehr als 3000 Menschen sind dort bereits gestorben.
The spread of the coronavirus has pushed the pause button on one of the world's biggest economic powerhouses.
Wegen des Erregers ist der chinesische Sport nicht wiederzuerkennen. Das Formel-1-Rennen in Shanghai wurde abgesagt. Die chinesische Tennisauswahl zog sich aus dem Davis Cup zurück. Die Turner durften nicht zum Weltcup nach Melbourne reisen. Diese Liste ließe sich fortsetzen, auch im Fußball. Spieler mussten in Quarantäne, Gruppenspiele der asiatischen Champions League wurden verschoben, WM-Qualifikationsspiele des chinesischen Nationalteams finden außer Lande statt. Simon Chadwick, Experte für Sportpolitik in China, kommentierte gegenüber dem Sender Al Jazeera.
Der Sport hat in den vergangenen Jahrzehnten Dopingskandale und Boykotte erlebt. Aber ein solches Ausmaß wie nun durch das Coronavirus haben wir noch nicht erlebt. Mit jedem abgesagten Spiel wird der Sport weiter wirtschaftlich geschwächt. Schon jetzt sind Ticketeinnahmen und Trikotverkäufe massiv eingebrochen. Es ist ein Test für Führungskräfte und Manager in der Branche, aber auch für Sportler und Teilnehmer.
In diesem Winter haben die chinesischen Fußballvereine 28 Millionen Dollar für neue Spiele ausgegeben. So wenig wie zuletzt 2011. Viele Fans fürchten, dass ausländische Stars das Land verlassen. Andere sind vorsichtig optimistisch. Denn von den mehr als 80.000 Infizierten sind mehr als 50.000 wieder genesen. Und die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Irgendwann, so hoffen sie, wird der Fußball wieder seinen Betrieb aufnehmen und zu alter Stärke finden. Denn sie wissen, die Volksrepublik China hat schon ganz andere Katastrophen erlebt. Und der Fußball spielt für Politik und Gesellschaft eine große Rolle.
Der Fußball soll schon die nationale Größe irgendwie unterstreichen, weil die Chinesen sehr schnell gemerkt haben, der Fußball ist der Sport der Welt.
Kai Strittmatter, langjähriger Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in China.
In den 80er Jahren bei der Öffnung Chinas war sehr schnell, weil die Chinesen alle in die Welt geschaut haben, weil sie neugierig waren auf die Welt, ja, und weil China ein Teil dieser Welt sein wollte, wurde ganz schnell Fußball zum Lieblingssport auch der Chinesen.
1994 war auf Geheiß des Politbüros eine chinesische Profiliga gegründet worden. Manipulationen gehörten zum Alltag. Die Liga wurde 2003 aufgelöst und bald als Chinese Super League neu gegründet.
The Chinese Football Association banned 33 officials and players for life at the conclusion of a three-year investigation.
Weitere Skandale folgten. Fans und Förderer wandten sich ab. Der Durchbruch dann vor gut einem Jahrzehnt mit dem Machtzuwachs von Xi Jinping, der seit 2013 Staatspräsident ist. Unzählige Parteikader wurden wegen Korruption verurteilt, im Fußball mehr als 50 Funktionäre, Schiedsrichter und Spieler. Kai Strittmatter.
Damals ist auch natürlich typisch China, Planwirtschaft und so. Wenn der Chef die Richtung vorgibt, dann rennt das ganze Land hinterher. Und da gab es eine Sitzung des Politbüros, wo das Politbüro beschlossen hat, wir werden jetzt Fußballweltmacht. Ja. Total verrückt. Xi Jinping hat ja auch gesagt, also wir wollen innerhalb, er hat schon einen größeren Zeitrahmen vorgegeben, innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, viele Jahre. Wir wollen eine Weltmeisterschaft veranstalten, wir wollen an einer Weltmeisterschaft teilnehmen und irgendwann wollen wir natürlich auch Weltmeister werden.
In den vergangenen Jahren demonstrierte die Volksrepublik ihr Selbstvertrauen immer wieder auf großen Militärparaden. Das wohl wichtigste Motiv für Xi Jinping ist der chinesische Traum. Xi möchte aus China das machen, was es einst über Jahrhunderte gewesen war: eine politische und kulturelle Weltmacht. Eine von vielen Etappen auf dem Weg dahin: Fußball. 2015 wurde der Plan öffentlich. Der Bau von 20.000 Trainingszentren und 60.000 Sportplätzen sowie die Ausbildung von 6.000 Trainern.
Die Unternehmer im Land, die hören immer genau auf die Signale aus Peking. Und wenn Peking bestimmt, Fußball ist das neue große politische Ziel, dann bedeutet das automatisch, Fußball ist auch das nächste große Business. Und dann stürzt sich ganz China, das ganze Geld Chinas in den Fußball. Dass diese großen Konzerne und diese reichen Milliardäre das investieren, das hat schon damit zu tun, dass sie sich selbst als Patrioten darstellen wollen.
Der Immobilienkonzern Evergrande übernahm 2010 in der Metropole Guangzhou einen Zweitligisten. Er verpflichtete bekannte Trainer wie Marcello Lippi und verdiente Spieler wie Robinho. 2014 erwarb der Internetriese Alibaba 50% der Clubanteile. Guangzhou Evergrande gewann 7-mal die Meisterschaft. Der erfolgreichste Verein Chinas wird von einflussreichen Konzernen getragen. Das sei in China Alltag, erzählt Tariq Panja, sportpolitischer Experte der New York Times.
The CSL clubs are either 50-50, say, public owned.
In der Chinese Super League kommen sich der private und der öffentliche Sektor näher. Etwa die Hälfte der Vereine werden von Immobilienkonzernen getragen. Durch Investitionen im Fußball wollen sich Unternehmer auch Kontakte zur Politik sichern, die sie vorher nicht hatten. Und vielleicht erhalten sie dadurch lukrative Verträge und Baugenehmigungen. Der Fußball wird als neues, wichtiges Geschäftsfeld betrachtet.
Noch vor 50 Jahren war China eine isolierte Agrargesellschaft. Die totalitären Programme des Diktators Mao Zedong hatten Dutzende Millionen Menschen das Leben gekostet. In den 1980er Jahren leitete der Reformer Deng Xiaoping eine Öffnung ein. Xi Jinping verantwortet nun die nächste Reformwelle. Anstelle von günstigen und kopierten Massenwaren sollen hochwertige Produkte die Wirtschaft ankurbeln. Schon in den vergangenen Jahren sind die Zuwachsraten gesunken, durch das Coronavirus sind sie nun stark eingebrochen. Trotzdem entfiel auf China gut ein Drittel des globalen Wirtschaftswachstums. Der Ostasienwissenschaftler Ilker Gündoğan analysiert den Fußball an der Ruhr-Universität in Bochum.
Die Regierung möchte die chinesische Wirtschaft von einem exportgeleiteten Wachstum hin zu einem konsumgeleiteten Wachstum umstrukturieren. Und die Bevölkerung soll ein Anreiz geboten werden, um Geld im heimischen Markt auszugeben. Und der Fußball ist im Sport nun mal eines der führenden Objekte, wo sehr viel Geld generiert oder konsumiert und ausgegeben wird. Dazu gehören zum Beispiel Merchandise auch und Tickets und so weiter. Also es geht im Prinzip darum, den Konsum in China anzuregen.
Chinese President Xi Jinping continued his state visit to the UK with a trip to Manchester.
Für das US-Magazin Foreign Policy ist Xi Jinping der mächtigste Fußballtrainer der Welt. 2015 besuchte Xi mit dem britischen Premierminister David Cameron das Fußballmuseum in Manchester. Dort überreichte er Erinnerungsstücke des Spieles Kuyu, das die Chinesen als Urform des Fußballs betrachten. Schon vor 2000 Jahren sollen Soldaten mit Lederbällen gespielt haben. Xi ließ sich auch mit Profifußballern fotografieren. Ilker Gündoğan.
Oh, man hat Manchester City besucht. Ja, ein paar Wochen später kommt heraus, dass China Media Capital in die City Football Group, also auch unter anderem in Manchester City investiert Und danach gab es erst dieses Narrativ, ja, Xi Jinping möchte, dass der chinesische Fußball gefördert wird und alle Investoren oder alle späteren Investoren sind auf diesen Zug gesprungen.
Die chinesischen Vereine zahlten zweistellige Millionenbeträge für Spieler aus Europa und Südamerika, die ihren sportlichen Zenit überschritten hatten. Zum Beispiel für den Brasilianer Hulk. 2016 lagen die Transferausgaben der Chinese Super League bei rund 400 Millionen Euro. Im selben Zeitraum gab die englische Premier League die Hälfte aus. Im europäischen Fußball wurde China als große Bedrohung wahrgenommen.
Are we looking at world football's next superpower?
Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass die chinesische Super League so groß oder sogar noch größer werden wird als alle anderen.
The world's game, then China certainly wants it brought to its playground.
In China wuchsen die Einnahmen durch Merchandising. Die Aktienkurse der Clubbesitzer stiegen, der Zuschauerschnitt kletterte auf 25.000. Doch die Transferausgaben wurden von Behörden auch mit Skepsis betrachtet. Fürchtete die kommunistische Partei Neiddebatten? 2016 lag das jährliche Durchschnittseinkommen bei 7.200 Euro. Der argentinische Spieler Carlos Tevez verdiente in Shanghai 540.000 Euro pro Woche. Der chinesische Fußballverband reagierte mit neuen Regeln. Für die Verpflichtung ausländischer Spieler müssen Clubs nun eine Sondersteuer entrichten, die in die Nachwuchsförderung fließt. Die Reporterin Ai Tingting beobachtet den Fußball für das chinesische Staatsfernsehen CCTV.
Es gibt inzwischen viele Regularien, um den heimischen Fußball zu stärken. Es dürfen nur noch 4 Ausländer in einem Kader stehen, davon maximal 3 auf dem Feld. Zudem muss jedes Team mindestens 3 chinesische Spieler haben, die unter 23 sind. Aber dieser Wandel braucht Zeit.
Staatspräsident Xi Jinping möchte für China ausländische Märkte erschließen. Auch das wurde im Fußball als Aufforderung verstanden. Seit 2014 investierten chinesische Unternehmen mehr als 2 Milliarden Euro in 20 europäische Clubs. Ob Hotelkette, Verpackungsindustrie oder Lampenhersteller. Häufig interessieren sich Konzerne für finanziell angeschlagene Vereine. In England für West Bromwich Albion, in Spanien Espanyol Barcelona, in Frankreich AG Auxerre. Im Pekinger Politbüro wuchs aber auch die Sorge vor Kapitalflucht ins Ausland, berichtet der Ostasienwissenschaftler Ilker Gündoğan, der über den Fußball in China einen Blog betreibt.
Die chinesische Regierung musste danach intervenieren und sagen, ja, so nicht, wir wollen das eigentlich ein bisschen anders machen. Also 2016 bezeichneten die zentralen Behörden der Volksrepublik China in einer Pressemitteilung diese Investition als irrational und verschärften danach Kapitalkontrollen. Und interessanterweise, einige Monate später leitete die China Banking Regulatory Commission eine Untersuchung zum systematischen Risiko einiger Großkonzerne ein, die in den europäischen Fußball große Summen investiert haben. Wie zum Beispiel die Dalian Wonder Group, die in Atletico Madrid investiert hat, haben danach ihre Investitionen zurückgezogen und erklärt, dass sie demnächst auf den einheimischen Markt aktiv werden wollen.
Ein Name sticht im Fußballmarketing heraus. Wang Jianlin, Gründer von Wanda, einem Mischkonzern mit 150.000 Mitarbeitern, spezialisiert auf Immobilien und Tourismus. Wang Jianlin diente 17 Jahre in der Volksbefreiungsarmee. Mehrfach war er Delegierter auf Parteitagen. Seine Unternehmensgruppe erwarb 2015 die einflussreiche Sportrechteagentur Infront, schloss 2016 eine strategische Partnerschaft mit der FIFA. Vor gut einem Jahrzehnt spielten chinesische Sponsoren für große Sportverbände kaum eine Rolle. Das habe sich geändert, sagt Ilker Gündoğan.
Nachdem ja einige Partner wie Johnson & Johnson, Continental ausgestiegen sind nach den Korruptionsskandalen, die es in der FIFA gab, um Sepp Blatter und sind ja abgesprungen und der Weg war frei im Prinzip für die chinesischen Investoren, die sehr gerne natürlich ihre Marke dort zeigen und auch in Richtung chinesischer Politik auch zeigen, ja, guck mal, wir machen hier was und wir sind hier aktiv und repräsentieren im Prinzip unser Land im Ausland und versuchen dort auch im Prinzip Know-how zu generieren, das wir auch dann wieder in China nutzen können.
Chinas neue Seidenstraße gilt als größtes Infrastrukturprojekt der Welt.
Als Kernelement der Expansion gilt die neue Seidenstraße. Bis Mitte des 21. Jahrhunderts möchte China durch Infrastrukturprojekte 70 Länder in Europa, Asien und Afrika vernetzen. Durch Bahnlinien, Schnellstraßen, Häfen oder Fabriken. Der Gesamtwert soll bei fast 1 Billion Euro liegen. Auch der Fußball sei Bestandteil dieser Handelsroute, erzählt Simon Chadwick, Experte für Sport und Geopolitik an der Universität in Salford.
China braucht Ressourcen, um sein Wachstum zu halten. Und so wurde eine Stadiondiplomatie entwickelt. In den vergangenen 1,5 Jahrzehnten bauten oder finanzierten chinesische Firmen Stadien für den Afrika-Cup, unter anderem in Ghana, Angola und Gabun. Im Gegenzug erhält China einen bevorzugten Zugang zu wertvollen Rohstoffen. Stadien für Öl, Stadien für Gas, Stadien für Magnesium.
2019 kündigte das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei die Einführung des schnellen Mobilfunkstandards 5G in Ägypten an. Kurz vor Beginn des dortigen Afrika-Cups. Der Suezkanal östlich von Kairo gilt für die neue Seidenstraße als essentiell. Eine noch größere Bedeutung für China hat die ölreiche Golfregion. Die Besitzer von Manchester City aus Abu Dhabi übernahmen 2019 einen Fußballclub in Chengdu im Südwesten Chinas. Etihad, die staatliche Fluglinie Abu Dhabis, möchte Chengdu als ein Drehkreuz für Ostasien etablieren, berichtet Simon Chadwick.
Im selben Zeitraum wurde auch bekannt gegeben, dass Abu Dhabi und China weitere Handelsverträge geschlossen haben. Ein anderes Beispiel ist Katar. Das Finale der WM 2022 soll dort im Lusail Iconic Stadium stattfinden. Dieses Stadion wird von chinesischen Firmen gebaut. Wir sehen in der Fußballindustrie eine massive Machtverschiebung nach Osten. China, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate stimmen sich immer besser ab.
Im 21. Jahrhundert verdeutlicht Fußball die globale Expansion. Spitzenclubs aus England, Spanien und Deutschland haben Niederlassungen in China eröffnet. Ihre Spieler wurden in Peking oder Shanghai euphorisch empfangen, vor allem der FC Bayern. Die Deutsche Fußballliga eröffnete 2019 ein Büro in Peking. Vor der Corona-Krise tauschten Deutschland und China täglich Waren im Wert von 500 Millionen Euro aus. Mehr als 8.000 deutsche Unternehmen sind in China tätig. Der Fußball trägt einen Teil dazu bei, dass die Beziehungen alltäglicher werden. Führen sie auch dazu, dass die Politik der kommunistischen Partei in Deutschland weniger hinterfragt wird? Human Rights Watch veröffentlichte 2019 einen Report über China. Darin heißt es unter anderem:
Menschenrechtsverteidiger leiden unter willkürlicher Inhaftierung. Die Regierung behält eine strenge Kontrolle über das Internet, die Massenmedien und die Wissenschaft. Die Behörden verstärken ihre Verfolgung von Religionsgemeinschaften und setzen zunehmend Massenüberwachungssysteme ein, um die Kontrolle über die Gesellschaft zu verschärfen. Die Behörden setzten die politisch motivierte Verfolgung und Sperrung von Menschenrechtsanwälten fort. Sie schikanieren und verhaften Journalisten, die sich mit Menschenrechtsfragen befassen, sowie deren Befragte.
Eine größere Kooperation zwischen dem DFB und dem chinesischen Fußballverband scheiterte 2017 am Protest vieler Fans in Deutschland. Das chinesische Außenministerium sprach von antichinesischen Protesten. Härter traf es die nordamerikanische Profiliga NBA im Oktober 2019. Daryl Morey, Manager der Houston Rockets, solidarisierte sich auf Twitter mit China-kritischen Demonstranten in Hongkong. Der chinesische Basketballverband brach die Beziehungen zu den Houston Rockets ab. Das Staatsfernsehen nahm Spiele von NBA-Vereinen aus dem Programm. In Hongkong dagegen protestierten Basketballfans für die Houston Rockets. Wenige Wochen später kritisierte der deutsche Fußballer Mesut Özil die Unterdrückung der Uiguren. Laut den Vereinten Nationen werden in der Westprovinz Xinjiang mehr als 1 Million Menschen festgehalten, um dem Islam abzuschwören. Das Online-Forum Tiba schloss nach der Kritik einen Fanclub von Mesut Özil. Ein Elektronikunternehmen strich seine Figur aus einem Computerspiel. Selbst Özils Verein, der FC Arsenal, leistete keine Unterstützung. Und er folgte damit Fluglinien, Hotelketten oder Filmstudios, die heikle Themen auf Druck von Peking ausklammern. Themen wie Taiwan, Tibet oder Hongkong. Simon Chadwick, Gründer des Zentrums der Eurasischen Sportindustrie.
Auch europäische Fußballclubs werden abwägen müssen. Wenn sie kritisch gegenüber Peking sind, verlieren sie eventuell hohe Einnahmen. Wenn sie unkritisch sind, geraten sie in Konflikt mit den heimischen Fans und internationalen Menschenrechtlern. Mit diesen Widersprüchen werden sie wohl öfter konfrontiert werden.
Und der Präsident Xi Jinping wächst der Nationalismus. Auch der Fußball soll den Chinesen Disziplin vermitteln. Einige populäre Spieler erhielten Sperren, weil sie ihre Tätowierung nicht abgedeckt oder sich während der Hymne ins Gesicht gefasst hatten. Es ist keine Seltenheit im chinesischen Sport. Im Oktober 2018 versammelte der Verband ohne Rücksicht auf den Ligabetrieb 50 Jungprofis in einem Militärcamp. 2019 erhielten die chinesischen Fußballerinnen vor der WM Unterricht mit dem Titel »Mutterland in meinem Herzen«. Der britische Reporter John Durden berichtet für den Guardian über den Fußball in Asien.
Der chinesische Fußballverband hat einige Umstrukturierungen hinter sich, doch wirklich unabhängig war er nie. Der Verband wurde stets von der Politik beeinflusst und kontrolliert. Auch so wird eine schnelle sportliche Entwicklung erschwert.
China have offered marvelous resistance to Costa Rica, but they're going to have to be vigilant here.
Bislang konnte sich das chinesische Nationalteam nur für die WM 2002 in Japan und Südkorea qualifizieren, blieb dort aber ohne Punkt und Tor. Eine erfolgreiche Auswahl aber könnte den Kulturwandel beschleunigen. Mittelfristig sollen 30 Millionen Jugendliche in ihren Schulen den Fußball erlernen. Doch es bestehen kulturelle Hindernisse. Für die Begrenzung des Bevölkerungswachstums durften chinesische Familien zwischen 1979 und 2015 in der Regel nur ein Kind bekommen. Tariq Panjer von der New York Times.
In der Vergangenheit wurde Fußball in China oft mit Gewalt gleichgesetzt. Die meisten Eltern wollten nicht riskieren, dass sich ihre einzigen Kinder bei einem Sport verletzen. Außerdem fehlt in großen Städten der Platz für Sportplätze. So konnte sich keine Straßenspielkultur entwickeln. Unterhalb der Profiliga ist der Wettkampfbetrieb unzureichend. Es wird wohl mindestens eine Generation brauchen, damit sich das verbessert.
Als Weg zu Wohlstand wird in China Bildung betrachtet. Eltern geben mindestens ein Drittel ihrer Einkommen für Schule, Nachhilfe und Universitäten aus. Hat der Fußball da einen Platz? Europäische Vereine haben über Jahre Trainer, Mediziner oder Material nach China geschickt. Real Madrid kooperiert mit der Akademie von Guangzhou Evergrande, einem der weltweit größten Sportkomplexe. Insgesamt leben in China 160 Millionen Kinder im Grund- und Mittelschulalter. Tariq Panja.
Der Wettbewerb in China ist hart. Es geht für Jugendliche darum, an die Universitäten zu kommen. Darunter leidet die Teamfähigkeit. Wenn man auf den Sport schaut, die meisten Olympiamedaillen gewinnen chinesische Athleten in Einzeldisziplinen. Sie lernen schon früh, sich gegen Rivalen durchzusetzen. Aber in einem Fußballteam sollte es keine Rivalen, sondern nur Mitspieler geben. Ich habe mich in Nachwuchsakademien umgeschaut. Manchmal fiel es Jugendlichen schwer, früh den Ball abzuspielen. Ein Trainer musste seinen Spielern sogar den gemeinsamen Torjubel beibringen.
In China soll 2021 die neue Club-WM mit 24 Vereinen stattfinden. 2023 folgt die Asienmeisterschaft. In den 2030er Jahren wahrscheinlich die erste Weltmeisterschaft. Für Präsident Xi Jinping zählt der chinesische Traum auch im Fußball. Durch das Coronavirus sind die Ambitionen zurückgeworfen worden. Beendet wurden sie allerdings nicht.